Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Bob Blume. Bob, guten Morgen, guten Tag.
Guten Tag. Hi.
Wie geht's dir?
Mir geht's eigentlich ganz gut. Gut geht's mir, weil wirklich jetzt die Sonne da ist.
Ja.
Und es sind sogenannte Faschingsferien. Allerdings war es bei mir jetzt gar nicht so, wie ich das ganz viel hatte, als ich noch komplett voll gearbeitet habe in der Schule. Jetzt mache ich ja gerade andere Sachen. Das heißt, so viel ändert sich in den Ferien gar nicht.
Mhm.
Aber ich genieße gerade die Zeit mit meiner Tochter. Wir machen ganz viele coole Sachen. Und sie hat zu ihrem Geburtstag eine Gitarre geschenkt bekommen. Und wir üben.
Ja, schön. Das hört sich gut an. Ja, mir geht's ähnlich. Die Sonne scheint hier rein und es ist deutlich wärmer geworden. Man weiß ja immer nicht, das ist ja so die Zeit, wo es dann auch nochmal kalt werden kann. Und es ist auch so ein bisschen skurril, weil vor einer Woche gefühlt war ich noch im Tiefschnee unterwegs im Grunewald. Und jetzt ist alles geschmolzen und der Boden riecht irgendwie nach Frühling. Also es ist total schön und man hat so das Gefühl, man kann so die Nase und den Kopf wieder rausstrecken. Und es ist nicht ganz so kalt, sondern die Sonne kitzelt und es ist total schön, finde ich auch. Macht gleich
ja,
was,
voll.
Ne?
Ja, voll. Also ich meine, ich freue mich trotzdem, wenn es noch so 3, 4, 5 Grad wärmer ist und man das T-Shirt wieder auspacken kann.
Ach ja, es geht immer noch wärmer.
Ja, das stimmt. Aber ich bin wirklich ein Frühlingsmensch. Also so alles über 18 Grad, da müsste es eigentlich gar nicht viel wärmer sein, dass ich mich pudelwohl fühle. Könnte eigentlich das ganze Jahr über so sein.
Ja, schön. Ja.
Genau, also insofern eigentlich alles ganz gut. Ich habe aber viele Sachen im Kopf, die auch damit zu tun haben, dass ich spannende Projekte habe, über die ich nicht reden kann, die dann dazu führen, dass ich nicht sozusagen so völlig frei alles genießen kann. Aber ich krieg's hin.
Okay. Bei mir ist tatsächlich in den Beratungen gerade viel Schulthema aktuell. Immer noch die Nachwirkungen von Corona tatsächlich mit diffusen Ängsten vor der Schule oder auch Auseinandersetzungen mit Lehrerinnen, mit Lehrern. Jetzt waren ja gerade auch so Zwischenzeugnisse und so. Und in Vorbereitung dann zu KBV2, Schulkind, merke ich immer wieder, wie virulent dieses Thema ist. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so gesellschaftspolitisch. Du beschäftigst dich ja viel auch so mit diesen Zusammenhängen. Aber ich merke so, dass in den Familien einfach durch die Schule so wahnsinnig viel Unruhe reinkommt, ja.
Naja, virulent passt in dem Fall ja ganz gut, denn diese Corona-Nachwirkungen haben tatsächlich dazu geführt, dass momentan jedes fünfte Kind psychische Probleme hat. Also zumindest jedes fünfte Kind ist erfasst. Das sind insgesamt 3 Millionen Kinder.
Mhm.
Und als ich diese Zahl in meiner Medien-AG mal den anderen Schülerinnen und Schülern sagte, waren die überrascht. Und zwar nicht, dass es so viele sind, sondern die sagten, also Herr Blume, ganz ehrlich, ich habe quasi keine Freundin oder keinen Freund, die nicht irgendwas hat. Also das ist echt krass. Das ist absolut so. Ja.
Ja. Also und das ist dann auch sehr vielfältig. Da geht es dann wieder um Druck. Die ganzen Sachen, die wir hier auch immer mal wieder besprechen. Also natürlich auch sozusagen nochmal hochgespült und unterm Brennglas mit den Folgen von Corona und dieser Zeit, die einfach Kinder da auch nochmal anders erlebt haben. Aber es bleibt eben auch immer wieder schwierig und man muss da so differenziert gucken und Schulvernetzungen finden statt. Und ich erlebe aber auch eben sehr bewusst agierende Lehrer immer wieder. Ja, also auch das ist, finde ich, irgendwie eine schöne Nachricht.
Absolut.
Ja, dann lass uns mal einstarten. Was hast du heute für eine Frage mitgebracht?
Eigentlich hatte ich ja gerade schon diesen kurzen Schlenker versucht, aber dann hast du ja noch diese wichtige Information zu deiner Arbeit eingestreut. Finde ich nämlich wichtig, das immer mal wieder zu sagen. Man weiß ja nicht, wer den Podcast hier noch hört und denkt, oh ja, stimmt, dieses Thema sollten wir möglicherweise neben den anderen weltpolitischen Themen auch nochmal wieder thematisieren. Und ich weiß, die Hoffnung spricht aus mir. Hanni hat uns geschrieben. Sie schreibt, hallo ihr Lieben, ich höre euren Podcast noch nicht sehr lange, aber unheimlich gerne. Auch vor dem Hintergrund, dass ich in einer Situation feststecke, die ich gerne mit einem Hamsterrad vergleiche. Ich bin 40 Jahre alt, seit 5 Jahren getrennt, seit 4 geschieden und habe einen 10-jährigen Sohn. Seit 3 Jahren habe ich einen neuen Partner, der 2 Kinder hat, 10 und 13. Leider hat mein Ex-Mann die Angewohnheit, Das habe ich zum ersten Mal gespürt, als ich neu in meiner neuen Beziehung war, ihm das aber als einem der ersten gesagt habe, dass er gegen meinen Partner schießt. Er redet schlecht über ihn vor meinem Sohn, er lässt meinen Sohn alles machen, was er möchte, geht in keinen Konflikt mit ihm. Wenn es schwierig wird, gibt er ihn ab. Er geht den für sich einfachsten Weg in jeder Hinsicht, ohne auf die Bedürfnisse unseres Sohnes zu achten. Aktuell ist die weiterführende Schule Thema. Die Entscheidung liegt zwischen Gymnasium und Realschule, wobei ich mir schon den für meinen Sohn besten Weg zurechtgedacht habe. Das erste Argument meines Ex-Manns gegen den Gang auf das Gymnasium war, dass er keinen Bock darauf hat, bis ins Studium hinein Unterhalt zu bezahlen und er deshalb gegen das Gymnasium ist. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie er tickt. In solchen Situationen befinden wir uns immer wieder, dass mir einfach die Spucke wegbleibt und ich innerlich platze. Er raubt mir Kraft und Energie. Denn ich weiß, dass ich noch so lange mit ihm zurechtkommen muss. Manchmal denke ich, es wäre sogar einfacher, wenn er gar nicht da wäre. Denn wichtige Entscheidungen treffe ich sowieso alleine. Mein Sohn möchte immer zu seinem Papa. Ich kann es ihm nicht verwehren, obwohl ich weiß, dass es ihm bei mir auf sozialer, emotionaler Ebene besser geht. Mein Ex-Mann achtet weder auf Bewegung noch die Ernährung unseres Sohnes, obwohl da das ein oder andere Kilo verschwinden müsste. Es ist zum Verzweifeln und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ohne mich mit meinem Ex-Mann zu zerstreiten oder mich selbst zu verlieren. Ich befinde mich in einem Kreislauf völliger Hilflosigkeit. Vielleicht habt ihr einen Ansatz für mich, wie ich damit umgehen kann. Denn gutes Zureden auf meinen Ex-Mann hat bisher nichts gebracht. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, es ist ihm völlig egal. Entschuldigt den langen Text. 5 Jahre müssen erstmal zusammengefasst werden. Smiley. Herzliche Grüße, Honey. Ja, das stimmt. 5 Jahre müssen erstmal zusammengefasst werden. Mhm. Und da wird ja auch lange nicht alles drin sein, was es so zu besprechen gibt. Aber naja, wir haben zumindest Teile von einem Bild.
Mhm. Ja, also getrennte Elternschaft ist immer eine Herausforderung und hat auch immer eine Geschichte, die ja auch selbst, wenn wir jetzt hier von Honey, der Name ist natürlich wieder geändert, ne, aber wir nennen sie so, erstmal aus ihrer Sicht zusammengefasst wird. Das ist immer wichtig. Ich habe ja auch viel mit Eltern und auch mit getrennten Eltern zu tun und meine Aufgabe ist dann eben immer wieder zu gucken, wie viel Verbindung oder wie viel Gemeinsames in der Elternschaft ist möglich. Kann man den Fokus mehr darauf legen, was für das Kind wichtig ist und sozusagen eigene Kränkungen, eigene Verletzungen, die aus der Partnerschaft übrig geblieben sind, die auch oft gar nicht so richtig bewusst sind, da rauszunehmen. Das ist manchmal eine Sache, die man alleine nicht hinbekommt. Und zwar unabhängig davon, ob man das Gefühl hat, an einem Strang zu ziehen und sich öfter sieht oder ob man eben, so wie Hanni jetzt hier auch schreibt, dass sie eben sowieso wichtige Entscheidungen alleine trifft, ja.
Ich meine, sie hat gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass sie die alleine trifft. Aber das, was wir jetzt hier gerade als Bild haben, ist ja erstmal das Gegenteil von an einem Strang ziehen, oder?
Das hört sich erstmal so an, ne? Also das ist, deswegen sage ich das nochmal, es ist ein subjektives Gefühl. Wenn man die andere Seite hört, dann zeigt sich immer nochmal auch anderes oder weiteres, sage ich mal. Ja, ich will das gar nicht bewerten. Also ich lese hier, wichtige Entscheidungen treffe ich sowieso alleine. Ja, natürlich ist es ihre Sicht. Ich sag mal ganz pragmatisch könnte man jetzt sagen, wenn dem so ist, dann ist ja eigentlich die Frage mit der weiterführenden Schule jetzt zwischen den beiden gar nicht so entscheidend. Denn wenn das eine wichtige Entscheidung ist, dann kann sie natürlich darüber empört sein, wenn da so ein Argument kommt. Aber wenn es eine wichtige Entscheidung ist und sie sowieso alleine trifft, dann muss sie sich ja im Grunde, ne, wenn man jetzt ganz pragmatisch im Kopf ist, damit nicht weiter beschäftigen. Kann sie sich drüber ärgern und kann irgendwie sagen, mir bleibt die Spucke weg. Und gleichzeitig, denke ich, wird es ja auch Gründe gegeben haben, warum die Trennung und die Scheidung dann auch stattgefunden hat. Das ist ja auch, klingt ja auch so, als ob das dann umgehend, ne, man braucht ja immer ein Trennungsjahr und dann kann man sich scheiden lassen. Und das klingt jetzt hier irgendwie nach 5 Jahren getrennt, nach 4 Jahren geschieden. Das ist ja alles sehr eingehalten und ein sehr klarer Weg. Und es wird ja auch Gründe gegeben haben, die dazu geführt haben, dass das so ein klarer Weg war. Vielleicht erinnert dann eben eine solche Aussage, ein solches Argument, solche Dynamiken immer mal wieder daran, warum es dahin gekommen ist. Ja.
Was mich halt daran, oder was mir daran auffällt, es gibt ja vor allen Dingen am Anfang, als sie sagt, dass sie im Hamsterrad feststeckt und am Ende, als sie sagt, ein Kreislauf völliger Hilflosigkeit, also das ist ja irgendwie gravierend, das rahmt das Ganze ja so ein und ich verstehe das halt eben so, dass diese jetzt von Hanni so dargestellte Sichtweise des Mannes auf die Frage Realschule oder Gymnasium sie auch stark unter Druck setzt, weil sie dann halt eben überlegt, was, wenn er dann irgendwie das Geld nicht mehr zahlt, ja, wenn er, wie es da heißt, Zitat, keinen Bock darauf hat, ihn bis zum Studium zu unterstützen. Also damit will ich nur sagen, ja, klar, kann sie die Entscheidung treffen, aber ich glaube, da ist halt viel hinter, ja, auch die Angst irgendwo dann irgendwann alleine zu sein und das dann vielleicht sogar nochmal aufs Brot geschmiert zu bekommen. Ja, du wolltest doch, dass er aufs Gymnasium geht. Ich habe ja gleich gesagt, weiß nicht, Realschule, Ausbildung und so weiter.
Ja, klar, da steckt viel dahinter. Also es gibt für mich zwei Bereiche. Ne? Das eine ist sozusagen eine Organisation und betrifft eher den Rahmen, den Eltern besprechen müssen, also den Weg, den das Kind gehen soll. Ne? Was ist jetzt für das Kind in der Situation mit Blick auf die Zukunft, mit Blick auf den Druck und so weiter, der da vielleicht entsteht, wenn man sich fürs Gymnasium entscheidet, wobei Druck sozusagen, glaube ich, auf allen Schulformen auch vorhanden ist. Also wie kann man das besprechen oder gemeinsam entscheiden? Und dann höre ich eben auch das, was dahinter liegt, dass da eben eine Emotion deutlich wird, die eben auch vielleicht an der Hilflosigkeit dann deutlich wird, nämlich dass da auf der anderen Seite etwas passiert, es wird schlecht über den Partner geredet, da geht's dann so um den Bereich der neuen Beziehungen der Mutter, ne? Das kommt ihr wahrscheinlich zu nah und erlebt sie als eine Grenzüberschreitung und sie kann sich dagegen nicht wehren, deswegen diese Hilflosigkeit. Und dann gibt's aber auch eben Konflikte auf der Mutter-Vater-Ebene, dass da der Gedanke entsteht, dass der Vater die Konflikte nicht aufnimmt, dass der Junge machen kann, was er möchte dort, dass er sich nicht sorgt, dass er nicht auf die Ernährung achtet, dass er nicht auf die Bewegung achtet. Das sind dann alles wieder Themen, die haben nicht so viel mit ihrer Beziehung zu tun. Da geht's um die Elternschaft, wo sie eben das Gefühl hat, wir ziehen nicht an einem Strang oder er sorgt nicht gut für das Kind oder nicht so, wie sie das gerne hätte. Ja. Und das sind ja zwei unterschiedliche Bereiche. Das eine ist die Frage, wie gestalten wir die Kontakte und was findet da statt in der Beziehung? Und das andere ist eben, wie können wir einen Rahmen besprechen, in der Struktur und Entscheidungen treffen für die Zukunft, für unser Kind?
Kann ich da eine Rückfrage zu stellen?
Ja, klar.
Ich hätte jetzt spontan gesagt, dass es noch eine dritte Dimension gibt, aber das...
Ja, sag mal.
Und zwar, egal ob sozusagen eine pragmatische Entscheidung getroffen werden muss. Also zum Beispiel
Schulart. Du meinst jetzt
Schulart,
bei der Schule.
Genau. Also eine pragmatische Entscheidung eigentlich zwischen zwei Elternteilen. Was kriegt der Junge zu essen? Wie sorgen wir dafür, dass er Bewegung hat? Auf welche Schule geht sie? Klar, unterschiedliche Ebenen, unterschiedliche Schwere. Aber da wird man ja im Idealfall immer davon ausgehen, dass man zueinander findet. Dass man zu einem Konsens kommt, dass man eben miteinander sich austauscht. Und das scheint ja hier eben nicht gegeben zu sein. Das andere, da hätte ich jetzt, ja, wie gesagt, rückgefragt, ist das nicht auch, ich sag mal, eine ganz persönliche Frage nach, ich nenne es jetzt mal Resilienz. Also, weil wenn ich den anderen nicht verändern kann und sein Verhalten nicht verändern kann und er auch nicht auf mich zugeht, dann ist ja das, was ich zumindest schaffen könnte, etwas zu verändern, was du gerade gesagt hast, dass es mir nahe geht. Dass ich irgendwie versuche, mit den Umständen so umzugehen, wie sie eben sind. Also mit anderen Worten, wäre es auch eine Lösung, oder nicht eine Lösung, oder wäre es eine Strategie, zu schauen, wie sie selbst für sich die Situation besser annehmen kann. Denn ich sehe jetzt gerade in dieser Beschreibung und in dieser verfahrenen Situation nicht zwangsläufig, dass der Mann aus irgendeinem Argument heraus oder so sagt, okay, also dann verändern wir das.
Ja, genau. Also für mich ist das aber jetzt nicht die dritte Dimension, sondern wäre das eben schon ein Umgang damit.
Okay.
Ich wollte
okay.
nur sozusagen die zwei Bereiche deutlich machen, weil du gesagt hast, du hast das Gefühl, es liegt sozusagen hinter dieser Strukturfrage, auf welche Schule, welche weiterführende Schule. Dies ist ja erstmal eine sachliche Frage irgendwie auch, ne? Oder da sind zumindest auch Sachzusammenhänge zu beachten. Schulweg, Antizipation, wo soll es hingehen? Im Verhältnis eben zu dann die persönlichen Themen, die da weiterwirken. Mhm. Ja. Das ist auch meine Erfahrung in der Beratung, dass es eben Situationen geben kann, die, es gibt viele Eltern, die das gut hinbekommen, aber es ist eine der größten Herausforderungen, getrennte Elternschaft zu machen und dann eben die eigenen Themen rauszunehmen und immer wieder auch sich bewusst zu machen, dass man eine Verantwortung hat und das Kind eben in den Mittelpunkt zu stellen. Und das gelingt eben nicht immer. Das weiß ich jetzt gar nicht, wie das hier zum Beispiel ist. Ich finde immer wichtig, das, was du jetzt gesagt hast, bei sich selbst auch zu gucken. Also da gibt es sicherlich auch bei Hanni, ich höre so ein paar Themen auch bei ihr raus, die unter Umständen auch mit dem Vater erstmal gar nichts zu tun haben.
Sag mal.
Also die, ja, zum Beispiel die Idee, dass Kilos bei dem Kind runter müssen und dass das über Bewegung stattfinden muss und dass wir Eltern dafür sorgen müssen, dass da Bewegung reinkommt und dass wir unter Umständen auch das Essen verändern und so. Das ist ja ein Thema, das könnte man sich ja auch nochmal gesondert angucken. Was ist da ihre Idee? Was ist da ihre Erwartung? Ist es tatsächlich so? Wie macht sie das? Ne? Weil es geht um Druck und es geht um die Frage, wie können wir gut für unser Kind sorgen und was ist da jetzt konstruktiv? Ja, da scheint ja eine Vorstellung davon da zu sein, was sie denkt, was für ihr Kind gut ist und dann eben auch übersetzt in die andere Richtung, was dann eben der Vater dann auch defizitär ausführt. Ja, da hast du natürlich was Wichtiges angesprochen. Trennung heißt eben auch Trennung, getrennt sein. Das heißt, manche Dinge sind vielleicht erstmal nicht, die können wir nicht beeinflussen. Und da kann man natürlich dann sich entscheiden, in eine Hilflosigkeit reinzugehen und immer wieder in dieses Hamsterrad und das Gefühl zu haben, ich kann gar nichts bewirken. Ich kann das ist aber auch tatsächlich so. Wenn man nicht in einem guten Kontakt ist, dann kann man das nicht bewirken. Und dann wird das vielleicht immer so sein, dass da Sätze fallen, dass da vielleicht auch Grenzüberschreitungen stattfinden. Und da kann man nur bei sich bleiben und dann gucken, wie viel, ne, weil hier steht ja auch, dass es so kraftraubend ist und dass es so anstrengend ist und dass es über gutes Zureden, ne, also die Frage ist es konstruktiv, gut zuzureden oder, und das wäre jetzt nochmal ein Hinweis, wäre es nicht sinnvoll, auch nochmal zu gucken, sich jemanden zu holen, einen Mediator, eine Mediatorin dazwischen zu holen, eine Beratung zu holen und eben nicht über gutes Zureden, weil das hat ja schon in der Partnerschaft nicht funktioniert. Ja, und die Themen, die wir mit unseren Partnern haben, wenn Trennungen stattfinden, die hören ja nicht einfach auf, die haben sich ja nicht aufgelöst, deswegen sind wir ja in der Trennung und die kommen dann eben an solchen Stellen auch oft wieder nach oben in Form von Dynamiken. Ja, das heißt, der eine agiert nicht so, wie der andere will, der andere redet gut zu und dann kommt man in so eine Hilflosigkeit, weil der andere macht nicht das, was man sagt und so und dann ist das so ein Kreislauf, ja, wie den sie auch beschreibt. Und da rauszukommen, heißt eben unter Umständen auch einen neutralen Ort zu suchen, zu sortieren, um welche Themen geht es, was ist meine Verantwortung, was ist die Verantwortung des anderen, wo darf ich auch loslassen und vielleicht auch in eine innere Arbeit gehen, sich im Loslassen zu üben und sich gleichzeitig darauf zu fokussieren, was ist mein Raum und was kann ich in meinem Raum gestalten, als Vater, als Mutter, für mein Kind im Sinne des Kindes. Und eben nicht das Gefühl zu haben, ich muss auch noch im Außen jetzt gucken, dass das alles so stattfindet, wie ich mir das vorstelle.
Würdest du denn als ersten Schritt wirklich so einen Mediator vorschlagen oder wäre es auch eine Möglichkeit, dass Hanni eben, um erstmal an sich selbst zu arbeiten, selber jemanden zur Seite nimmt, ein Coaching macht und guckt, wie kann ich meine Haltung der Situation gegenüber zunächst mal reflektieren und verändern. Weil mir kommt gerade, also ich verstehe das mit dem Mediator, ich hätte jetzt nur gedacht, und das sind Vermutungen und wir haben nicht genügend Informationen, dass jemand oder dass die Situation selber, wenn die schon so festgefahren ist, es auch schwierig macht zu sagen, hör mal, Vater des Kindes, willst du mit mir jetzt zu so einer Beratung gehen oder so?
Ja, naja, aber ich finde, die Frage ist ja, also weiß ich nicht, ob die schon gestellt ist, ne? Wenn die schon gestellt ist, dann wäre der zweite Schritt dann, sich selbst jemanden zu suchen. Manchmal findet es auch parallel statt. Aber mein erster Gedanke ist tatsächlich, eine klassische Elternberatung wahrzunehmen und auch den Partner dazu einzuladen und irgendwie zu sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir an den Themen nicht weiterkommen. Den einzuladen dazu, sich zu kümmern oder dass man auch selber sagt, ich kümmere mich drum und wollen wir da mal eine Stunde nehmen, einfach um mal zu sortieren. Ja, manchmal ist es so, dass erst der eine zu mir kommt, also dass ich erst mit dem Vater spreche, weil eben das so rumläuft, wie du es jetzt gerade beschreibst und da eine Elternberatung irgendwie stattfindet mit dem Vater oder der Mutter und dann in dem Gespräch die Frage aufkommt, wäre das nicht doch gut, wenn sie zusammenkommen würden, dann kriege ich ein Gefühl dafür, ja, der ist der andere ist offen oder auch, nee, das habe ich schon probiert, ja, das wissen wir jetzt hier nicht. Aber mein erster Gedanke ist immer, erstmal einzuladen und zu bitten um einen neutralen Ort und dort zu sortieren mit dem Ziel. Ja, weil wenn ich einmal mit einem Elternteil gesprochen habe und dann der andere mit dazukommt, dann ist es oft so eine Unwucht. Dann ist oft so ein Misstrauen da, die haben ja schon gesprochen und dann ist es meistens so, dass ich nochmal mit dem einzelnen Elternteil erstmal spreche, damit da wieder ein Gleichgewicht hergestellt ist. Und sie sind ja Eltern. Also das ist ja auch ein sehr erwachsener Schritt zu sagen, ich würde gerne in eine Elternberatung gehen und da gerne die Themen nochmal besprechen. Und da geht es ja dann auch nicht um richtig oder falsch oder der eine ist besser und der andere ist schlechter, sondern es geht ja wirklich darum, dann den Fokus auf sich selbst jeweils zu legen und vor allen Dingen auf das, worum es eben mit dem Kind geht. Und es ist schon oft so, dass ich solche Situationen so geschildert bekomme und es dann im Gespräch eben auch nochmal eine ganz andere Richtung bekommt. Was nicht heißt, dass das, was Hanni hier schreibt, nicht in Anführungsstrichen ihre Wahrheit ist oder nicht richtig ist. Es gibt immer diese Anteile, die wir selber wahrnehmen und die aber dann, wenn man das andere auch nochmal hört, manchmal können wir die Dinge auch nicht hören. Ja, und manchmal sind die Dinge eben auch so, wie sie hier beschrieben sind. Und dann ist es manchmal gar nicht möglich, dass die Eltern gemeinsam in der Beratung sind. Ja.
Hast du eine Empfehlung dafür, wenn Hanni jetzt sagt, ja, das ist gut, das sollten wir eigentlich machen und so weiter, wie sie so eine Einladung aussprechen kann? Weil ich hatte gerade so einen Film vor mir, so eine Situation, wie man es nicht machen sollte. Und damit meine ich nicht, dass Hanni das so machen würde, ne? Aber sozusagen zwischen Tür und Angel beim Abholen und übrigens, weil du immer so bist, wie du bist, musst du jetzt mitkommen und so. Also das wird ja nicht dafür sorgen. Gibt es da irgendwas, wo man so sagen kann, was ich musste an dein Kakaogespräch denken, was natürlich Quatsch ist. Also man kann jetzt den Mann nicht einladen. Genau. Ja. Vielleicht so eine Empfehlung, wie man sagen würde, wie kann sowas wertschätzend und in so einer schwierigen Situation und einladend geschehen, sodass zumindest die Möglichkeit besteht, dass der Ex-Mann sagt, ich lasse mich darauf ein.
Also Kani kann ja mal gucken, wie ist die Trennung verlaufen, vielleicht auch nochmal gucken, wie ist denn die Kommunikation überhaupt, das wissen wir ja nicht so genau. Wir hören ja hier nur, dass die Konflikte nicht gut besprochen werden können und dass gutes Zureden nicht hilft. Und genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja ein vorwürflicher Monolog vielleicht sogar und gar nicht ein Dialog. Die Einladung, ich hatte es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, sollte wenn möglich in einem erwachsenen, regulierten Zustand sein und versuchen, die eigenen Emotionen da so ein bisschen rauszunehmen, eigentlich wirklich mit dem Ziel, das zu sortieren. Ich würde gerne nochmal die Themen, die wir jetzt besprochen haben und irgendwie, wo wir nicht weiterkommen, ja, in einer Elternberatung thematisieren. Und ich würde gerne mit dir irgendwo hingehen, wo wir einen neutralen Boden haben, wo wir sortieren können, wo wir gemeinsam nochmal gucken können, was ist jetzt eigentlich wichtig und was könnte nächster guter Schritt sein. So könnte das sein. Aber das ist auch schwierig, das jetzt sozusagen allgemein zu formulieren, ja, weil je nachdem, wie das gelagert ist, ist manchmal, haben ja auch die Ex-Partner dann auch eine Idee davon, wie der andere reagiert. Das eigentlich frage ich das dann auch immer im Kontakt. Aber ich würde es eben, ja, wie du sagst, wertschätzend formulieren. Ich würde versuchen, auf der Elternebene zu bleiben. Und ich würde vielleicht auch sagen, ich kümmere mich drum irgendwie, wenn der andere dann nicht, also oder auch mal fragen, magst du dich drum kümmern, soll ich mich drum kümmern, wollen wir uns beide kümmern und uns Adressen zuschicken, dass wir mal die Webseiten studieren können so und mal gucken können, wie fühlt sich das an. Aber dafür weiß ich eben jetzt hier in dem konkreten Fall zu wenig, wie die überhaupt im Kontakt sind.
Ne? Ja, spannend. Also das heißt, wir haben jetzt erstmal diese zwei verschiedenen Bereiche gehabt. Das fand ich ganz gut, um das nochmal so ein bisschen auseinander zu dividieren. Was ist eigentlich der Gegenstand von eben ja so einer gemeinsamen Nicht-Kommunikation? Dann, was ist eigentlich das Persönliche, was da rein spielt? Und dann, wie du gesagt hast, diese von mir vorgeschlagene dritte Dimension eigentlich als zunächst mal Lösungsweg über die eigene Reflexion und vielleicht auch, das Wort habe ich gerade eben noch nicht benutzt, aber das kam ja bei dir auch raus, mal zu schauen, was ist eigentlich meine Erwartungshaltung, die da enttäuscht wird und die dazu führt, dass ich mich dann hilflos fühle, bis hin zu der Frage, wie kann man das Ganze angehen, eben durch eine Mediation oder beides, auch eine Begleitung für einen selbst, um eben den Umgang damit zu versachlichen oder ja. professioneller zu gestalten.
Ja, genau. Also Mediation ist vielleicht jetzt so das falsche, die falsche Assoziation. Es geht schon wirklich darum, dass das, was wir in unserer Verantwortung als Eltern in Bezug auf unsere Kinder wahrnehmen wollen. Ja, was ist gut für das Kind? Emotional, seelisch, körperlich, in der Entwicklung und eben auch in Hinblick auf die Zukunft, Stichwort weiterführende Schule. Das sind ja dann die Themen, um die es geht. Und das ist schon im Grunde eine klassische Elternberatung. Mediation ist ja oft eher so Trennungsberatung nochmal. Ja, die sind ja schon getrennt.
Ja. Ja.
Aber natürlich würde in der Elternberatung auch sowas wie eine Mediation stattfinden. Beziehungsweise in meiner Arbeit ist es dann immer so, dass eben das, was das Kind oder eigentlich die Sicht des Kindes auch nochmal in den Mittelpunkt zu rücken, um auch da den Fokus nochmal zu verschieben. Weil hier klingt es so ein bisschen, als seien eben noch ein paar Themen übrig, zumindest auf einer Seite, die eigentlich was mit der alten Beziehung zu tun haben und die noch nicht geheilt sind. Ja. Und genau, also das sind die drei Punkte, die du jetzt auch gerade genannt hast. Und ich will nochmal sagen, dass es gar nicht so einfach ist, diese eigene innere Arbeit zu leisten, weil sie ständig stattfinden muss, nämlich dass Hanni für sich guckt, was kann ich, also um aus diesem Kreislauf der Hilflosigkeit rauszukommen und sich nicht immer wieder da rein zu begeben, ist es gut, sich darauf zu konzentrieren und zu fokussieren, was kann ich bewirken? Also Stichwort Autonomie, Selbstwirksamkeit, ne? Weil wenn wir die nicht haben, dann geraten wir in eine Hilflosigkeit und dann eben auch in eine Angst vielleicht rein, ja. Und sich darauf zu fokussieren, ganz konsequent sozusagen, was kann ich bewirken in meinem Raum und wo darf ich vielleicht auch loslassen, weil ich nichts bewirken kann.
Mhm.
Ja, und dann nachgelagert, was kann ich bewirken in meinem Raum? Dann auch nochmal die Frage nach den Erwartungen. Welche Erwartungen habe ich eigentlich? Sind die realistisch? Wie kann ich Druck rausnehmen? Wie kann ich gut begleiten? Und natürlich ist es eine andere Dimension, wenn man dann auch wieder Übergänge begleitet, wenn man dann, das wissen wir ja auch nicht, wie hier der Kontakt zum Vater ist, ob das 50-50 ist, ob das Nestmodell ist, wie auch immer, ne? Das sind ja unterschiedliche Dynamiken dann immer, aber dass man eben da arbeitet und Energie investiert und Fokus drauflegt, wo man wirklich selbst auch etwas bewirken kann und nicht so sehr die Energie nach außen an Stellen verpuffen lässt, wo man immer wieder an die Stellen kommt, oh, ich kann ja gar nichts bewirken. Ja, weil dann ist man sozusagen mit Gas unterwegs und eigentlich permanent im Leerlauf und verbrennt viel Energie und die verpufft und dann ist man erschöpft.
Ist eigentlich eine grundsätzliche Lebensweisheit.
Ja, das stimmt.
Uns allen ja immer mal wieder schwerfällt, ne? Aber die Fragestellung, immer wieder zu schauen, inwiefern kann ich eigentlich in eine Eigenhandlung gehen und wie viel mache ich abhängig von außen zugetragenen Erwartungen oder Ansprüchen, die letzten Endes dann aber nicht so viel mit meiner eigenen Haltung dazu zu tun haben. Ja.
Ja. Genau, also mir fällt jetzt gerade, weil du das nochmal so sagst, fällt mir nochmal so dieser Spruch ein, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, ich glaube, das ist das, was du meinst.
Sonst, ja, mit ich hatte nämlich gerade auch
Lebensweisheit.
Im Hinterkopf.
Ja. Ja, und das ist, glaube ich, in kleinen und in großen Dingen eben wirklich etwas, was uns eigentlich immer wieder begleitet. Immer wieder zu gucken, wo kann ich was verändern und wo eigentlich nicht. Ja. Und dann Hanni. Den Mut zu haben, auch auf sich selbst zu gucken, in dem Fall. Und auch die Weisheit zu haben, zu loszulassen von den Dingen, die ich dann eben, wo ich merke, kann ich eigentlich gar nichts tun. Ja.
Liebe Hanni, danke für deine Frage. Wir hoffen, wir konnten dir einige Perspektiven geben. Wieder sehr mutig, wie bei allen, die uns schreiben. Wir freuen uns über jede Mail von euch und versuchen dann darüber zu reflektieren. Danke, ja. Katja.
Ja, danke, Hanni, auch dir. Danke dir, Bob. Und eine schöne Woche mit diesem Spruch, den ich jetzt auch mitnehmen werde, weil das ja, wie gesagt, in großen und in kleinen Lebenssituationen sehr vieles erleichtern kann, wenn man das so bewusst mitlaufen lässt. Viel Sonne für euch. Tschüss.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnügen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas.